Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch nochmal alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Liebe Grüße habe ich auch mitzubringen von unserer Gemeinde aus Hagen. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, wir wollen uns heute Morgen mal einige Gedanken machen über den Titusbrief. Und zwar hinter dem Titus, der ja bekanntlich ein Mitarbeiter des Apostel Paulus gewesen ist, steckt ja die Gemeinde der Kreta. Und der Titusbrief ist ja eigentlich ein Brief an diese Gemeinde. Und es ist im Grunde genommen so, dass wir quasi so auf die Schulter des Titus schauen, indem der Apostel Paulus dem Titus also jetzt schreibt, was er in dieser Gemeinde machen, ja, was er lassen und wie er das Ganze auch lenken soll. Und dieser Titusbrief, aus diesem Titusbrief, das ist ja ein relativ kurzer Hirtenbrief, gerade mal 3 Kapitel, da erfahren wir, dass es in dieser kretischen Gemeinde durchaus Probleme gab. Nicht, die haben sich mit Lehrmeinungen verzettelt, nicht, manche sind ja im Glauben stehen geblieben, andere sind wiederum im Glauben nachlässig geblieben. Und deswegen setzt jetzt der Apostel Paulus an den Titus diesen Akzent, du aber Titus, lebe jetzt anders, als normalerweise in dieser Gemeinde gelebt wird. Also nicht nur dieses Andersleben gegenüber der Welt, gegenüber den Nichtchristen, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Und weil der Titus da eine Vorbildfunktion hat in dieser kretischen Gemeinde, deswegen dieses pointierte Du aber Titus, lebe du jetzt anders, als normalerweise in dieser Gemeinde gelebt wird. Und wenn ich und wenn du, wenn wir alle jetzt wissen wollen, wie wir anders leben können, dann ist uns dieser Titusbrief eine ganz gute Hilfestellung. Und bevor wir da also jetzt näher einsteigen, möchte ich zunächst mal den Text vorlesen. Nun ist es so, dass ich einige Verse aus dem 2. und dem 3. Kapitel herausgesucht habe. Es gibt nicht so einen Text mit fortlaufenden Versen. Also wer das gerne nachverfolgen möchte in seiner Bibel, Titus, und zwar zunächst mal das Kapitel 2, die Verse 1, 7 und 8. Und da hören wir Folgendes. Du aber rede, wie sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Allenthalben stell dich selbst zum Vorbild guter Werke. Mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligem Wort. Und dann noch Vers 14, weil Jesus Christus sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Und jetzt springen wir ins 3. Kapitel, lesen da die Verse 1 bis 8 zunächst mal. Du aber erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit seien. Niemand lästern, nicht hadern, gelinde sein, alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Denn wir waren Weiland auch unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollüsten und wandelten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten untereinander. Da aber erschien die Freundlichkeit und die Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr, solches will ich, dass du festlehrest, auf dass die, so an Gott gläubig geworden sind, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches ist gut und nütze den Menschen. Und dann noch aus dem Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos fertige ab, mit Fleiß, auf dass ihnen nichts gebreche. Lass aber auch die unseren lernen, dass sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Wir wollen noch mal stille werden und beten. Ja, Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank, dass wir uns heute wieder unter deinem Wort versammeln dürfen. und möchten dich jetzt herzlich bitten, dass du alle Störende von uns nimmst, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren können, was du uns heute sagen willst, vor allen Dingen, was du in unserem Leben verändert haben willst. Und so gib du jetzt Segen zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, es war ja eigentlich unverkennbar. Dieser Titusbrief hat ja ein ganz zentrales Thema, und zwar gute Werke. Nicht? Wir haben das ja sicherlich hier festgestellt. Fünfmal tauchen diese beiden Worte auf, diese beiden Wörter auf, gute Werke. Und darum soll es heute Morgen einmal gehen. Gute Werke, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Darum geht es also in diesem Titusbrief. Man könnte jetzt ganz provokativ fragen, wer von Ihnen hat heute Morgen schon ein gutes Werk getan? Aber keine Angst, niemand braucht sich zu melden. Aber man kann sich durchaus mal persönlich diese Frage stellen. Nicht wann, beziehungsweise was war das letzte gute Werk, was wir getan haben? Oder was kommt so an guten Werken zusammen, wenn wir mal so Bilanz der zurückliegenden Woche ziehen? Und wenn wir ja jetzt hier diesen Titusbrief lesen, kommt man ja an diesem Thema der guten Werke gar nicht dran vorbei. Man wird ja förmlich gedrängt, nicht dazu gezwungen, wirklich einmal die Frage zu überdenken, wie steht das eigentlich bei mir mit meinen guten Werken? Wie komme ich eigentlich so mit den guten Werken zurecht? Natürlich, das wissen wir auch, es gibt auch andere wunderbare Texte in der Bibel. Ganz klar, es gibt wunderbare Texte vom Ruhen und vom Ausruhen, nicht? Es gibt, was weiß ich, es gibt Texte von Menschen, die zu viel arbeiten, nicht? Denken wir an das Martha-Phänomen im Gegensatz zu Maria. Aber hier wird fünfmal gesagt, dass wir gute Werke tun sollen. Also in der Tat, hier ist wirklich die Rede, dass wir also arbeiten sollen. Und liebe Geschwister, um von vornherein Missverständnisse auszuräumen. Die Verse 3 oder auch 4 bis 7 aus dem dritten Kapitel sagen unmissverständlich, wie man zum Glauben kommt, wie man zum Herrn Jesus Christus findet. Nicht entscheidend ist allein die Menschenfreundlichkeit, die Menschenliebe Gottes. Nicht die Rettung ist allein sein Erbarmen, ist seine Gnade, ist sein Geschenk. Ganz klar, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber es ist so interessant. Nicht so wie so ein Rahmen davor und danach setzt der Apostel Paulus doch hier diese guten Werke. Das ist doch schon erstaunlich, dass er das also wirklich so tut. Und deswegen ist die Frage heute Morgen interessant. Wie steht es bei uns mit den guten Werken? Sind gute Werke wirklich gut? Die Frage schlicht und einfach mit Ja zu beantworten, was ja nicht falsch wäre, wäre aber zu einfach. Nicht? Dann könnten wir jetzt also das Schlussgebet sprechen, dann könnten wir das Schlusslied singen, dann könnten wir den Segen sprechen und dann könnten wir nach Hause gehen. Also was fangen wir heute Morgen mit diesem Thema an? Sind gute Werke wirklich gut? Und ich denke, auf den ersten Blick passt dieses Thema der guten Werke ja auch so richtig in die heutige evangelikale Großwetterlage. Nicht, man findet ja heute so diese Tendenz, dass viele Glaubenswerke dazu aufrufen, dass die Christen mehr sozial engagieren sollen. Das hört man ja heutzutage fast häufiger als die Ermutigung zu missionieren, zu evangelisieren. Nicht? Und wir alle kennen sicherlich diese Micha-Initiative der Evangelischen Allianz. Da konnte man also Folgendes nachlesen. Die Micha-Initiative ist eine weltweite Kampagne, die Christen zum weltweiten Engagement gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchte. Sie engagiert sich dafür, dass die Millenniumsziele der UNO umgesetzt werden. Bis 2050 sollen weltweit die Armut halbiert werden. So, und dann gibt es innerhalb dieser Micha-Initiative, da gibt es so eine Aktion, die nennt sich Just People, was so übersetzt heißt wie gerechte Leute. Und da heißt es dann, Just People möchte dazu herausfordern, mit Gott für eine gerechtere Welt zu träumen und globale Nächstenliebe ganz praktisch werden zu lassen. Das ist ja eine interessante Aussage, wenn man das so liest. Nicht? Da träumt Gott also plötzlich von einer besseren Welt hier auf Erden und wir alle mögen uns auch bitte diesem Traume da anzuschließen. Nicht? Nur, sind das die guten Werke? Sind das die guten Werke, die der Apostel Paulus hier in dem Titusbrief meint? Und deswegen, liebe Geschwister, brauchen wir Hilfestellung, brauchen wir ja ein biblisches Konzept der guten Werke. Und da hilft uns der Titusbrief wirklich weiter. Da gibt er uns wirklich Hilfestellung. Und ich möchte mal 4 Hilfestellungen weitergeben. Und zwar, so merkwürdig sich das anhört, gute Werke sind brisant. Gute Werke sind problematisch für den, der sie tut. Zweitens, und trotzdem sind gute Werke eine absolute Notwendigkeit für Christen. Drittens, gute Werke, das hören wir ja auch aus dem Text hier heraus, gute Werke zu tun, muss gelernt werden. Der Apostel Paulus sagte ja im 3. Kapitel in dem 14. Vers, lasst die unseren das lernen, dass sie im Stand guter Werke ja gefunden werden. Also gute Werke zu tun, muss man lernen, das macht man nicht so nebenbei. Und viertens, ja, gute Werke haben so einen missionarischen Aspekt, gehen also im Grunde genommen weit über die Gemeindegrenze hinaus. Und so, liebe Geschwister, so wollen wir mal dieses Thema also wirklich anfassen. Also kommen wir zum ersten Punkt. Gute Werke sind wirklich brisant, gute Werke sind wirklich problematisch für den, der sie tut. Und ich meine damit, gute Werke ja, haben die Macht, haben das Potenzial, haben die Fähigkeit, uns ja sozusagen über unser Verhältnis zu Gott zu täuschen. Nicht denken Sie an den reichen Jüngling. Der hatte doch wirklich viele gute Werke vorzuweisen. Nicht, der hat sich doch wirklich intensiv, hat er sich mit den Geboten Gottes beschäftigt und hat sich auch daran gehalten. Der hat doch wirklich moralisch ein relativ vorbildliches Leben geführt. Aber was war sein Fehler? Er hat sich wirklich überschätzt, indem er also glaubte, dass er alles gehalten hatte, und eines Tages hat ihn Jesus Christus eines Besseren belehrt: Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Und was war die Konsequenz? Er zog traurig von dannen. Nicht? Also, gute Werke können uns täuschen über das Verhältnis, was wir zu Gott, zu Jesus Christus haben. Nicht, gehen wir in die Bergpredigt hinein. Nicht, Kapitel 6, Vers 2, da heißt es, wenn du Almosen gibst, und das ist ja sicherlich auch ein gutes Werk, wenn du Almosen gibst, dann sollst du es nicht herausposaunen, wie die Heuchler oder wie die Pharisäer es tun. Nicht, und 14 Verse weiter, in Vers 16, da wird gesagt, wenn du fastest, sicherlich auch ein gutes Werk. Ja, dann sollst du nicht sauer reinschauen, dann sollst du dein Gesicht nicht verstellen, so wie es die Pharisäer auch tun. Nicht, und wir alle kennen doch dieses drastische Beispiel vom Pharisäer. Und das ist doch nicht von der Hand zu weisen, liebe Geschwister, der hat doch eine Menge gute Werke getan. Nicht, der konnte sagen, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Räuber, Ehebrecher, Betrüger oder wie dieser Zöllner da, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich da so einnehme. Nur interessant ist, das drastischste Beispiel von allem, wir können ja noch mehrere aufzählen, nur das drastischste Beispiel von allem ist der Apostel Paulus selbst. Das fand ich ja ganz interessant. Das ist der Apostel Paulus selbst. Er hat ja mal so eine Autobiografie gegeben in Philipper 3, in den Versen 4 bis 6. Nicht? Da sagt er ja, ich könnte mich auch des Fleisches ruhen. Ich bin am 8. Tage beschnitten, bin aus dem Volk Israel, bin aus dem Stamm Benjamin, bin nach dem Gesetz ein Pharisäer. Im Eifer bin ich ein Verfolger der Gemeinde. Und was die Gerechtigkeit anbetrifft, die das Gesetz fordert, untadelig bin ich gewesen. Nicht, aber er hat schließlich dann erkennen müssen, wohin das Ganze geführt ist. Das hat natürlich auch der Apostel Paulus erkannt. Und das fand ich mal interessant. Ein Ausleger hat mal gesagt, ich zitiere da mal wörtlich, Gute Werke sind der Treibstoff für den Motor meiner Selbstgerechtigkeit und meiner Selbstbehauptung vor Gott. Nicht, gute Werke sind der Treibstoff für den Motor meiner Selbstgerechtigkeit und meiner Selbstbehauptung vor Gott. Und darum sind sie so problematisch, darum sind sie so brisant, diese guten Werke. Deswegen sagte ich ja, die Frage so einfach mit Ja zu beantworten, dann machen wir es etwas zu einfach. Nicht, und ich möchte das jetzt auch nicht so jetzt verallgemeinern, aber ich denke, da ist ein Körnchen Wahrheit dran, dass nämlich religiöse Menschen mehr Schwierigkeiten haben, sich zu bekehren als Übeltäter. Warum? Also wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich denke, da ist schon ein Körnchen Wahrheit drin. Warum? Weil die religiösen Menschen sich irgendwie näher zu Gott fühlen. Weil es ihnen irgendwie leichter fällt, mit sich selbst zufrieden zu sein. Und weil sie ja vor allen Dingen auch von den anderen als besser angesehen werden. Und weil es ihnen ja vielleicht auch vollkommen fern, weil es ihnen ferner liegt, sich da irgendwie gegenüber Gott als Sünder zu sehen. Und deswegen denke ich, haben die vielleicht manchmal mehr Schwierigkeiten, sich wirklich zu bekehren, als wirklich da welche Übeltäter. Also wir sehen, gute Werke haben immer diese Tendenz dahin. Da müssen wir also ganz, ganz gewaltig aufpassen. Nicht, sie verharmlosen unsere Situation, sie verschleiern unseren Blick. Sie verschleiern unseren Blick wofür? Dass wir wirklich in allem von Jesus Christus und seiner Vergebung abhängig sind. Und genau das hat der Apostel Paulus ja damals erkannt. Nicht, als er zum lebendigen Glauben gekommen ist, da konnte er sagen, das, was ich alles vorher geleistet habe, das erachte ich jetzt für Dreck. Warum? Weil es mich daran gehindert hat, die Rettung in Jesus Christus anzunehmen. Deswegen. Und deswegen müssen wir sehr, sehr gewaltig darauf aufpassen mit den guten Werken. Sie können uns wirklich täuschen über unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus. Und wenn man jetzt mal so in die Kirchengeschichte geht, nicht, das war ja eines der Hauptargumente, warum es damals ja in der Reformation diese ganz harten Auseinandersetzungen gab. Da ging es ja gerade um diese Frage nach den guten Werken. Die römisch-katholische Kirche war ja auch für den Glauben an Jesus Christus. Nicht nur, das reichte der katholischen Kirche allein nicht aus. Nicht, und deswegen diese harten Auseinandersetzungen zwischen den Evangelischen und den Katholischen, zwischen den Reformatoren und den Katholischen. Für die katholische Kirche war es auch so, dass der Glaube zwar eine notwendige Voraussetzung war, aber keine hinreichende Voraussetzung, sondern für die Rettung. Um in den Himmel zu kommen, haben sie gesagt, eben Glaube und Werke, beides ist notwendig. Ich meine, das hört sich ja zunächst mal nicht so schlimm an, wenn ich sage Glaube und Werke. Das hört sich ja nicht so schlimm an, nicht, wenn man an den Jakobusbrief denke, nicht? Kennen wir die ganze Problematik mit Glaube und Werke und was ist, wenn wir keine Werke tun, nicht? Wie ist dann unser Glaube ja zu beurteilen? Aber was ist trotzdem das Gefährliche an dieser Aussage, Glaube und Werke sind notwendig, um in den Himmel zu kommen, um wirklich gerettet zu werden? Das Gefährliche daran ist, dass das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, unterschätzt wird und dass das, was der Mensch tun kann für seine Rettung, überschätzt wird. Das ist die Gefahr da drin. Und wohin sich das dann entwickelt hat, Glaube und Werke sind notwendig, das wissen wir ja auch in der römisch-katholischen Kirche. Nicht, um wirklich also sicher zu gehen, nicht, war also dann immer noch mehr notwendig. Dann war plötzlich die Stellvertretung der Kirche notwendig, dann war plötzlich Maria als Fürsprecherin notwendig, dann kamen die Heiligen dazu, dann kamen die Reliquien dazu und ich weiß nicht, was noch sonst noch alles. Und das ist es eben, wenn Jesus allein nicht mehr genügt, dann kann ich nie sicher sein, dass das, was ich tue, auch wirklich ausreicht. Ich brauche also immer mehr. Und das war damals eben genau diese Auseinandersetzung. Und wie recht Martin Luther damals hatte, nicht, das erkennen wir aus dem Konzil zu Trient, das wenige Tage nach seinem Tod stattfand im Jahre 1547. Und da wurden ja einige Dogmen beschlossen, die uns ja alle bekannt sind. Und ich möchte nur die drei wichtigsten eben ganz kurz herausgreifen. Nicht, da heißt also, wenn jemand behauptet, durch Glauben werde der Sünder gerechtfertigt. Weiter, wenn jemand behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf das göttliche Erbarmen. Und drittens, wenn jemand behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht durch unsere guten Werke vermehrt, sondern unsere Werke seien nur die Früchte und die Zeichen der erfahrenen Rechtfertigung. Und jedes Mal heißt es dann, der sei verflucht. Und diese Dogmen, das wissen wir, sie gelten bis heute und die katholische Kirche kann sie eigentlich gar nicht zurücknehmen, denn dann könnte sie ja ihrem Lehramt ja eigentlich gar nicht mehr vertrauen. Und trotzdem ist es ja erstaunlich, dass der Apostel Paulus hier in dem Titusbrief ja so viel von den guten Werken redet. Nicht? Und damit komme ich also zu dem nächsten Punkt. Dass gute Werke für den Christen eine absolute Notwendigkeit sind. Es ist selbstverständlich, dass wir das tun. Nur wie kann ich das an diesem Text festmachen? Wie kann ich das an diesem Text festmachen, dass es eine absolute Notwendigkeit ist? Nicht, schauen wir mal hinein in diesen Text. Nicht, wie sind denn die Verse, die von den guten Werken reden, wie sind die mit den Versen, wie man also Christ wird, miteinander verknüpft. Das ist ja ganz interessant zu beobachten. Wenn man da jetzt mal in das dritte Kapitel hineingeht, dann merken wir nämlich, da wird zunächst mal in den ersten beiden Versen werden ethische Anweisungen gegeben, also lauter gute Werke. Und dann erfolgt in den Versen so ja 3 oder auch 4-7 erfolgt dann die Begründung. Dann erfolgt nämlich die Begründung, dann heißt es nämlich, denn ihr seid gerettet worden allein durch die Gnade und so weiter. Und genau dasselbe Muster finden wir auch in Kapitel 2. Wenn wir uns das mal heute Nachmittag so durchlesen, ich habe ja gestern nicht alles vorgelesen, aber wenn wir uns das mal heute Nachmittag durchlesen, so in den ersten 10 Versen, da werden also für die verschiedenen Gruppen werden ethische Anweisungen gegeben, also lauter gute Werke. Und dann kommt wieder die Begründung. Und dann kommt wieder die Begründung in Vers 11, weil eben die heilsame Gnade Gottes also erschienen ist, die Menschenfreundlichkeit, die Menschenliebe Gottes, die euch wirklich errettet. Nicht? Denn ihr seid gerettet worden durch die Gnade Gottes. Das ist also sozusagen, ja, das ist sozusagen diese paulinische Logik, die dahinter steckt. Dass nämlich, wenn du Christ geworden bist, dass du wirklich gute Werke tust. Warum? Weil Jesus Christus dich dazu treibt. Die Gnade Gottes macht keine halben Sachen. Wenn Gott dich bekehrt, wenn Gott dir wirklich alle Schuld deines Lebens vergibt, wenn er dir wirklich dieses neue Leben schenkt, dann macht er mit dir auch weiter. Nicht der in dir angefangen hat, das gute Werk, Philipperbrief, der in dir angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden bis auf den Tag, da er kommen wird. Also er wird mit dir weitermachen, er wird dir zurufen, du wirst nicht gerettet durch gute Werke, sondern allein durch meinen Sohn Jesus Christus, aber du wirst gerettet zu guten Werken, dazu wirst du gerettet, zu guten Werken. Und so hat es ja der Apostel Paulus auch im Epheserbrief gesagt, nicht in den beiden Versen, im Kapitel 2, in den beiden Versen 8 und 10. Da sagt er ja zunächst mal im Vers 8, aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also ganz klare Abgrenzung. Nicht wie wir vorhin auch gehört haben in den Versen 4-7, ganz klar ausgedrückt, wie wir gerettet werden. Aber was kommt jetzt danach? Was kommt jetzt, wenn du Christ geworden bist? Das lesen wir jetzt in Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, und jetzt kommt es wieder, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott hat für jeden von uns, hat er wirklich gute Werke vorbereitet. Und wir dürfen jetzt in dieser Spur wandeln. Wir sollen in dieser Spur jetzt wandeln. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert Frankreichs gibt es einen ganz berühmten und bewegenden Roman von Victor Hugo. Später auch ein Theaterstück geworden, und dieser Roman heißt Les Misérables, also die Elenden. Und in diesem Roman beschreibt er eine Romanfigur mit Namen Jean Vaillant. Und dieser Vaillant, der hat 19 Jahre im Gefängnis verbracht. 19 Jahre harte Arbeit, weil er ein Laib Brot gestohlen hatte. Und er ist an der Gerechtigkeit verzweifelt. Er wurde zynisch, er wurde hart, er wurde gewaltsam, er hasste jede Autorität. Und eines Tages wurde er entlassen. Aber da war er auch noch kein freier Mann. Denn er musste so eine Art Ausweispapier mit sich tragen, dass er ein Strafgefangener war. Und so irrte er Tage oder Wochen lang, irrte er umher, keiner nahm ihn auf. Bis eines Tages ein freundlicher Bischof ihn aufgenommen hat. Und eines Nachts passierte es. Nicht das Haus schläft, Vaillant steht auf, stiehlt die Silberteller des Bischofs und verschwindet. Tja, wie es so ist im Leben, er wird leider ertappt von der Polizei und die bringen ihn zurück zum Bischof. Und jetzt ist interessant, wie der Bischof da reagiert hat. Er sagte zu dem Polizisten, zu dem Beamten, warum? Ich habe ihm doch damals die Silberteller geschenkt. Und in dem Moment dreht er sich zu Wayong an und sagt, Jong, ich bin erfreut, dich wiederzusehen. Aber du hast vergessen, damals auch noch den Kerzenleuchter mitzunehmen, den ich dir auch geschenkt habe. Nimm ihn bitte jetzt mit, der bringt auch noch mal ein paar hundert Francs. Ja, und die Augen der Beamten wurden immer größer und sie konnten es gar nicht fassen, mussten ihn aber dann freilassen. Und in dem Moment bricht dieser Mann vor dem Bischof zusammen. Und er bricht in Tränen aus. Und das, was die Strafe also über Jahrzehnte nicht erreicht hat, nicht, das hat jetzt diese Güte, diese Barmherzigkeit, diese Gnade bewegt. Weil er zum ersten Mal wirklich in seinem Leben erfahren hat, ja, was wirklich Vergebung, was wirklich Gnade bedeutet. Und dann beschreibt es Victor Hugo weiter und er sagt dann also, dass er wirklich alles daran gelegt hat, in seinem weiteren Leben wirklich anderen Menschen Gutes zu tun, eben aus Dankbarkeit, aus dieser Güte, aus dieser Barmherzigkeit heraus. Und liebe Geschwister, wie viel Güte, wie viel Barmherzigkeit, wie viel Gnade haben wir? Das ist ja nur kleine Güte, nur wenig. Nicht, aber was haben wir? Was haben wir an Barmherzigkeit, an Gnade und Güte von Gott erfahren, dass er uns alles erlassen hat, dass er uns alles wirklich geschenkt hat? Nicht, und das sollte uns doch wirklich dazu antreiben, dass wir wirklich ja, mit allem Fleiß und mit allem Ernst wirklich für den Herrn Jesus Christus da im Einsatz sind. Nur wenn das so ist mit der Güte und mit der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, die wir ja wirklich von ihm empfangen haben und die wir ja Tag für Tag immer noch wieder von ihm empfangen. Nicht, wenn das wirklich so ist, tja, dann könnte ja jetzt der Einwand kommen, dann müssen wir Christen doch eigentlich wirklich von morgens bis abends gute Werke tun, ohne Probleme. Nicht, dann müsste es in der Gemeinde wirklich schon so ein Stück Himmel auf Erden geben. Aber leider, ob wir hier in diese Gemeinde schauen, meine ich kenne sie ja nicht, oder in unsere Gemeinde oder jede andere Gemeinde, es gibt Probleme. Es gibt Probleme, es ist leider nicht so. Und das ist der Übergang zu dem nächsten Punkt. Das ist der Übergang zum nächsten Punkt. Gute Werke zu tun, tja, das muss in der Tat gelernt werden. Das macht man eben nicht so nebenbei. Gute Werke zu tun, muss wirklich gelernt werden. Und deswegen sagt der Apostel Paulus ja es. Lass die unseren es lernen. Wenn dem ja nicht so wäre, dann würde er ja nicht so oft auf die guten Werke hinweisen. Dann würde er es einmal sagen und dann wäre es gut. Nein, er macht es aber nicht so. Nicht fünfmal erwähnt er hier, dass wir sozusagen im Stand der guten Werke erfunden werden. Nicht, dass man schon fast dazu gedrängt wird zu sagen, ja lieber Paulus, jetzt hast du es uns aber oft genug gesagt, jetzt haben wir es also wirklich verstanden, jetzt ist doch wirklich gut. Und Paulus würde uns wahrscheinlich heute erwidern, nein, es ist nicht gut, ich kenne mich doch selbst, ich habe es doch selbst erfahren. Darum habe ich doch in Römer 7, Vers 19 geschrieben, das Gute, das ich will, das tue ich oft nicht und das Böse, das ich nicht will, ja das tue ich. Das ist doch die Antwort darauf. Natürlich stimmt das doch alles, liebe Geschwister. Natürlich sind wir doch neue Kreaturen. Das sagt uns ja der 2. Korintherbrief im Kapitel 5. Aber der 2. Korintherbrief sagt uns aber auch, dass wir diesen Schatz, also dieses neue Leben, diese neue Kreatur, dass wir das in irdischen Gefäßen haben. Nicht also wir mit unserer moralischen Zerbrechlichkeit. Wir wirklich mit unserer Tendenz zur Sünde, die ja immer noch da ist. Auch wenn wir nicht mehr unter dem Zwang stehen, sündigen zu müssen. Aber trotzdem ist immer noch die Tendenz da. Wir, nicht in denen noch so manches von dem alten Adam steckt. Natürlich kommt Gott mit uns zum Ziel. Aber er macht uns auch nicht zu Marionetten. Nicht und deswegen sagt der Apostel Paulus, gute Werke zu tun, das muss gelernt werden, das macht Mühe, das macht man eben nicht so nebenbei. Aber jetzt warum? Warum macht das Mühe? Warum ist das Arbeit? Weil es immer was mit Opfer, mit Hingabe, mit Verzicht und mit Kampf zu tun hat. Deswegen geschieht doch so vieles im Reich Gottes. Eben durch Opfer, durch Verzicht, durch Hingabe, nicht durch Kampf. Deswegen ja gerade. Und damit hat es zu tun. Und deswegen muss das gelernt werden, gute Werke zu tun. Nicht hier und da mal an so einer Einzelaktion mitzumachen, nicht, das fordert mich nicht großartig heraus, von daher macht das sogar noch Spaß. Heutzutage muss ja alles Spaß machen. Aber treu bis zu deinem Lebensende an in irgendeinem Dienst für Jesu Christi zu stehen, das hat immer zu tun mit Verzicht, mit Opfer, mit Hingabe und mit Kampf. Aber das müssen wir jetzt auch sehen. Aber das ist auch kein gutes Werk, mit dem wir uns bei Gott einkaufen können. Denn auch das ist Gnade, auch das ist Geschenk. Wir kommen nicht dran vorbei, ob uns das passt oder nicht. Es ist alles Gnade, es ist alles Geschenk. Auch wenn ich bereit bin, wirklich zu opfern, mich hinzugeben, zu verzichten und zu kämpfen. Auch das ist Gnade, es ist Geschenk Gottes. Aber damit uns das natürlich jetzt nicht abschrecken soll, nicht gute Werke wirklich zu tun, nicht weil es eben ja Kampf und Verzicht und Opfer und Hingabe ist, gute Werke zu tun hat auch etwas Erleichterndes. Nicht, du kannst so viel Gutes tun an deinen Nachbarn oder an deinen Fernstehenden und wir wissen doch alle, das müssen doch nicht immer alles gleich großartige Dinge sein. Das sind manchmal ganz einfache, kleine Dinge, die wir tun können. Und Gott hat eine Menge für jeden Einzelnen an guten Werken wirklich vorbereitet, in deren Spur wir jetzt wandeln sollen. Und ich finde das so schön an diesem Text, dass er uns auch ein Beispiel gibt, nicht vor lauter Thematik über diese guten Werke, nicht die da immer wieder auftauchen, überliest man förmlich diesen Vers 13 aus Kapitel 3. Nicht, wo es da heißt, Zenas, den Schriftgelehrten und Apollos fertige ab, mit Fleiß, auf dass ihnen nichts gebreche. Nicht jetzt mal so in unserem Sprachgebrauch übersetzt, nicht also sorge bitte dafür, dass Zenas, dieser Rechtsgelehrte und Apollos, dass sie wirklich gut ausgerüstet werden, mit allem, was sie nötig haben. Und dass du ihnen nicht etwas mitgibst, was sie sowieso nicht mehr brauchen und wofür die Missionare vielleicht noch dankbar sein müssen. Es ist ja traurig, dass der Apostel Paulus das so erwähnen muss, ja? Eigentlich ist es ja selbstverständlich. Aber wir wissen ja, wie wir Menschen sind, nicht? Wie viele Gelegenheiten zu guten Werken lassen wir wirklich verstreichen in unserem Leben, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Nicht? Und deswegen muss das auch immer wieder oder sollte das immer wieder auch eine tägliche Bitte sein in unserem Leben. Nicht, Herr, schenk mir, wenn der Tag wieder beginnt, Herr, schenk mir wirklich einen klaren Blick. Ach Herr, du weißt, heute Morgen geht es mir nicht so gut, ich fühle mich nicht so wohl, ich habe vielleicht nicht so die Kraft, aber mir graut schon davor, wenn ich so an die Begegnung mit dem anderen denke oder wenn ich an die Erledigung dieser oder jener Aufgabe denke, aber verändere du wirklich meinen Blick dafür. Mach du es wirklich in meinem Leben, dass das eine selbstverständliche Sichtweise und Einstellung wird, wirklich anderen etwas Gutes zu tun. Und was sagt der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 10? Tut Gutes jedermann. Jedermann. Zu allermeist den Glaubensgenossen. Das heißt, wir haben also zunächst mal eine große Verantwortung unseren Mitchristen gegenüber. Vollkommen richtig. Nur, das ist ja auch das Wunderbare an diesem Text. Das hört bei der Gemeindegrenze nicht auf. Das geht weit, weit, weit darüber hinaus. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt. Nicht gute Werke haben auch, ja, wie soll ich sagen, haben auch einen missionarischen Aspekt. Geht also weit über die Gemeindegrenze hinaus. Und es ist erstaunlich, nicht wie sehr der Apostel Paulus die Fernstehenden, also die Nichtchristen, hier mit ins Visier nimmt, mit in unser Blickfeld hineinnimmt. Das wird ja aus zwei Versen ganz deutlich, die wir gleich nochmal eben lesen werden. Nicht wie er sie wirklich hineinnimmt. Die guten Werke, die Jesus Christus wirklich für jeden Einzelnen vorbereitet hat, und die wir tun sollen, die will Jesus Christus ja, wozu will er die gebrauchen? Damit Menschen wirklich zum lebendigen Glauben kommen. Damit Menschen wirklich zum lebendigen Glauben kommen. Nicht? Und schauen wir einmal an, wie Paulus das sagt in Kapitel 3, in Vers 2. Alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Und dies ist gut und nützlich für die Menschen. So sagt es in Vers 2 und in Vers 8 aus dem dritten Kapitel. Und wenn er hier von Menschen spricht, dann meint er also in der Tat wirklich die Menschheit, dann meint er ganz deutlich also die Nichtchristen. Und das ist auch das Ziel guter Werke. Nicht, dass Menschen wirklich den Weg zu Jesus Christus finden und natürlich auf diesem Wege ja errettet werden. Man muss auch da so ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man immer sagt, wir missionieren, damit Menschen gerettet werden. Ja, das ist schon richtig, nicht? Aber wir missionieren doch erstmal, dass Menschen wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Und das soll doch geschehen, damit der Herr hier auf Erden gelobt und geehrt wird. Und dass dann dadurch auch die Rettung erfolgt, das kommt dann mit dabei. Aber man soll nicht immer so das Schwergewicht auf Rettung legen. Erstmal geht es darum, zum Glauben kommen und das dann durch diejenigen, die missionieren und durch denjenigen, der zum Glauben gekommen ist, dass Gott wirklich dadurch geehrt, gelobt und gepriesen wird. Also das ist auch das Ziel guter Werke an den Nichtchristen, dass sie wirklich diesen Weg zu Jesus Christus eben finden. Und es ist nicht eben das erste Ziel, so wie wir es vorhin gehört haben, in dieser Micha-Initiative, in dieser Erklärung, nicht die Verbesserung der Welt. Das ist zunächst mal nicht das Hauptziel. Natürlich sollen wir der Stadt Bestes suchen, ist ja richtig. Und natürlich sollen wir uns auch als Staatsbürger bewähren und wir sollen glaubwürdig sein, auch vollkommen richtig. Aber das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist erstmal, dass Menschen wirklich den Weg zu Jesus Christus finden. Und das sagte der Apostel Paulus gleich am Anfang des Titusbriefes, im ersten Kapitel, Vers 2, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor Zeiten der Welt. Und dann sagt er es nochmal in Kapitel 2, Vers 13, wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heiland Jesus Christus. Und nochmal in Kapitel 3, Vers 7, auf dass wir durch derselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Damit ist also das Ziel der guten Werke ganz klar umschrieben, nicht? Es geht darum, wirklich, dass Menschen den Weg zu Jesus Christus finden, also wirklich zum lebendigen Glauben kommen. Und somit können also gute Werke auch wirklich gute Zubringerdienste sein für die Mission. Zweifelsohne. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Es kann sein, dass vielleicht einige diese Geschichte kennen, aber ich fand sie einfach passend hier zu dem heutigen Thema der guten Werke. Und zwar erzählte ein Enkel einmal folgende Geschichte über seine Großmutter. Ich darf das mal so wörtlich vorlesen. Was meine Großmutter mir aus der Bibel erzählte, das lebte sie im Alltag auch vor. Sie war still, sonnig, freundlich und, was mich besonders beeindruckte, eine treue Beterin. Sie lebte an der Seite eines Mannes, der gerade das Gegenteil war. Hart, unfreundlich, undankbar, unzufrieden und fluchte häufig. Und oft sagte meine Großmutter, Kindchen, bete für den Großvater, bete für den Großvater, er geht sonst verloren. Doch bald verstand ich die Großmutter nicht mehr. Und ich sagte eines Tages zu ihr, Großmutter, wenn er wirklich so ist, wenn er so ist, so hart, so unbarmherzig und ständig flucht und lästert über Gottes Wort, dann hat er es auch nicht anders verdient. Großmutter, gib doch wirklich das Beten auf. Es hat doch keinen Sinn, ich sehe doch, je mehr du betest, umso schlimmer wird es. Und daraufhin führte die Großmutter, führte sie mich in die Küche, wo auf dem Tisch eine Küchenwaage mit zwei Waagschalen stand und sagte, nun stell dir mal Folgendes vor, bildlich vor. In der einen Waagschale sitzt dein schwer gebundener, hartherziger Großvater. Die Waagschale zeigt schon mächtig nach unten. In der anderen Waagschale liegen nun die schwachen, unvollkommenen, ja, Gebete. Und vergleichst du jetzt so ein Gebet mit dem Gewicht eines Kalenderzettels, so ist dies im Vergleich zu dem großen, zu dem schweren Großvater gar nichts. Nimmst du aber einen Jahreskalender mit 365 Zettelchen, dann ist es schon ein wenig schwerer. Und nun denke dir 50 solcher Jahreskalender. Da kommt schon ein ordentliches Gewicht zusammen. So lange bete ich jetzt schon für den Großvater und ich bin davon überzeugt, es kann nicht mehr viel fehlen, bis unsere Gebete mehr wiegen als der Großvater. Wäre es da nicht zu schade, wenn wir jetzt müde und schwach werden und womöglich unsere Gebetsarbeit, die uns der Herr aufs Herz gelegt hat, einstellen würden? Wenn du treu weiter mitbetest, wird Gott uns erhören. Und so betete Großmutter und ich noch 7 Jahre um die Errettung des Großvaters. Und nachdem sie 57 Jahre im Gebet durchgehalten hat, nahm der Herr Großmutter zu sich. Und erst am Sarg der Großmutter brach der hartherzige Großvater zusammen und fand zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Großmutter hat zwar die Umkehr ihres Mannes hier auf Erden nicht mehr erleben dürfen, aber im Himmel darf sie dafür danken. Und ich denke, es war mal ein schönes Beispiel, was wirklich zeigt, was wirklich auch das eigentliche Ziel guter Werke zeigt. Und dazu gehört eben auch Gebetsarbeit. Und gerade Gebetsarbeit, wir wissen das alles, Gebetsarbeit ist Disziplin. Ich weiß ich auch, ja, im gewissen Rhythmus wiederholt es sich ja auch immer wieder. Ja? Und deswegen ist es wirklich Arbeit. Aber wir haben an diesem Beispiel wirklich gesehen, das eigentliche Ziel guter Werke an dem Nichtchristen ist eben auch, dass er wirklich den Weg zum Herrn findet und zum Glauben kommt. Und das wollte ich nochmal zum Schluss bringen, dieses Beispiel. Ich fand es so gut. Ja, liebe Geschwister, ich möchte noch mit uns beten und wenn es Ihnen möglich ist, dann wollen wir uns zum Gebet erheben.